1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt uns, dass wir in allem dankbar sein sollen. Aber Epheser 5, 20 nimmt es auf das nächste Level, auf die nächste Ebene. Und dort steht, dass wir Gott für alles danken sollen. Wir lesen jetzt Epheser 5, Vers 20. Letzte Woche habe ich begonnen, darüber zu sprechen. Und heute setzen wir das fort. Epheser 5 in Anschluss an die Aussage, dass wir voll Geistes sein sollten, heißt es in Vers 20, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dies ist eine Art, wie man die Fülle des Geistes zum Ausdruck bringt. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, zueinander redend, singend, sprechend, spielend und sagend. Das habt ihr vielleicht nicht in der Schlachter-Übersetzung, aber das ist doch die Idee, dass wir Gott alle Zeit sagend, dem Vater Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann geht es mit einem passiven Partizip danach weiter, wo es heißt, einander unterordnend. Also das sind alles Wege, wie die Fülle des Geistes zum Ausdruck gebracht wird. Aber was heißt denn, dass wir Gott für alles dankbar sein sollten? Für wirklich alles dankbar? Unser Bruder hat heute gebetet, dass wir nicht im Geringsten von der Wahrheit Gottes abweichen. Andererseits wollen wir nicht die Schrift dazu zwingen, etwas zu sagen, was Gott nicht im Sinne hatte. Und deshalb wollen wir uns schon Gedanken machen, Gott, hast du dann wirklich gemeint, alles, wirklich alles? Und ich hoffe, dass ich dazu komme im Laufe dieser Botschaft. Aber wie Spurgeon gesagt hat, gibt es eine angenehme Pflicht. Es ist schön, wenn wir Pflichten haben, die angenehm sind. Nicht alles, was wir tun müssen, ist angenehm, aber Gott Dank zu sagen für das, was er tut, ist sehr angenehm. Es ist ein Vorrecht, das er uns gegeben hat. Nun, wir haben letztes Mal gesehen, was Dankbarkeit ist. Was ich nicht erklärt habe, ist, das Wort im Neuen Testament besteht aus zwei Worten. Nun, man kann ja nicht immer sagen, dass die Bedeutung eines Wortes aus den Bestandteilen der Wurzel steht. Zum Beispiel im Englischen gibt es für Schmetterling Butterfly. Es ist weder eine Fliege noch hat das mit Butter zu tun, aber ein Schmetterling ist ein Butterfly. Also die Bedeutung Butterfly besteht nicht daraus, dass eine Fliege irgendwie in die Butter getappt ist. Aber und in der griechischen Sprache ist diese Dankbarkeit, Danksagung gut, also EU. Nicht alle finden die EU gut, aber in der griechischen Sprache. EU heißt gut. Und dann, ja, wie Evangelium, es ist gute Nachricht. Und dieses ist quasi gute Gnade. Es hat mit Charis, also Gnade zu tun und Danksagung. Die Idee ist, wir danken Gott für seine gute Gnade. Ein Freund von mir sagte, ja, bei der Dankbarkeit ist es so, Gott nimmt voraus, dass es etwas Gutes ist, wofür wir danken. Wir sagen nicht, hörst du das schöne Bild an oder siehst du die Musik? Damit wollte er mir sagen, wir würden Gott nicht für schlechte Dinge danken. Es nimmt voraus, dass es etwas Gutes ist, wofür wir uns bei Gott bedanken. Ja, aber nicht immer etwas Angenehmes. Alles, was Gott tut und erlaubt, wirkt er zum Guten. Und deshalb können wir auch dafür danken, auch wenn es unangenehm ist. Und ich weiß, ich greife ein bisschen vor in meine Botschaft, aber ich habe Artikel gelesen, wo ein Mensch einerseits sagte, wir dürfen nicht für die Sünde danken, aber er war auch bereit zu sagen, wir würden Gott auch nicht für die Krankheit danken. Und da würde ich sagen, ich finde, dass er nicht weit genug gedacht hat. Gott sagt uns nicht immer, was er tut. Zum Beispiel, Hiob war krank. Sollen wir denn sagen, dass das etwas ist, wofür man nicht dankbar sein sollte? Ich gebe zu, mir fällt nicht ein, dass er Gott dafür gedankt hat. Er litt eine Menge. Aber ich denke rückblickend und auf jeden Fall aus unserer Sicht, schaut mal, wie vielen Millionen von Menschen das Buch Hiob und das Beispiel Hiob ein Segen war, wenn es nicht die Krankheit gegeben hat, wenn es nicht das schwere Los gegeben hätte. Hätte auch in Jakobus 5 gefehlt. Denkt an das Beispiel, das Vorbild von Hiob. Und seid geduldig. Also wir können, was ist Dankbarkeit? Dankbarkeit ist, wenn wir dann Gott das zum Ausdruck bringen, was wir in unseren Emotionen spüren. Du sagst vielleicht, ja, aber mir ist es nicht zumute zu danken. Dank trotzdem. Die Gefühle werden folgen. Also manchmal muss man einfach das tun, was Gott von uns erwartet. Und siehe da, wenn man gehorsam war, gibt Gott dann auch die Gefühle. Manchmal, wenn man nur nach den Gefühlen handeln würde, würde man nicht gehorsam sein. Seid gehorsam und schaut mal, ob nicht der Herr euch die dazu passenden Emotionen gibt. Nun, wer es machen soll? Ich habe ein bisschen außerhalb von Epheser gegriffen und in Römer 1 heißt es, Gott erwartet es auch, die Menschen in der Welt, die nicht gläubig sind, ihm danken. Eigentlich müsste jeder Mensch Gott dankbar sein. Und sie machen sich schuldig an Gott, weil sie ihm nicht danken und ihn auch nicht anerkennen. Alle. Aber natürlich erst recht wir, die wir seinen Geist haben. Wann sollte gedankt werden? Hier steht alle Zeit. Und ich würde sagen, zu allen Altern und zu allen Zeiten. David sagte, er würde in der Nacht aufstehen, um Gott zu danken. Und ich erwarte nicht unbedingt, dass ihr euer Wecker stellt, damit ihr in der Nacht aufsteht und Gott dankt. Aber denkbar ist es, zu allen Zeiten, zu den schweren Zeiten, zu den leichten Zeiten, zu allen Zeiten. Nun, jetzt wollen wir weitermachen mit den Überlegungen diesbezüglich für alles. Wofür sollte ein Gläubiger dankbar sein? Es steht hier für alles. Nun, zugegeben, in dem Zusammenhang geht es ja um Menschen, die auf Wein verzichten, also sie lassen sich nicht mit Wein berauschen, sie sind nicht voll Weines, sondern sie sind voll des Heiligen Geistes. Und ich habe euch dann so grammatisch korrekt, hoffe ich, diese anderen Worte gelesen. Die Menschen, die voll Geistes sind, singen und loben und preisen und danken. Und sie lehren einander. Und wir können uns nicht vorstellen, dass ausgerechnet diese Menschen voll Geistes und indem sie alles das tun, dass sie dann auf einmal sagen würden, oh Gott, danke für den Teufel und danke für die Sünde und so weiter, weil sie so beschäftigt sind dabei, diese anderen guten Dinge zu tun, dass sie für das andere, ja, das würde ihnen vielleicht nicht unbedingt einfallen. aber für alles. Ich musste an Psalm 103 denken, für das, wovon man errettet wurde. Ich greife auf diesen Psalm zurück und nehme ein bisschen Zeit dafür. Die Psalmen sind voller Dankbarkeit. Heute in meiner Andacht, meiner stillen Zeit, waren die Psalme voller Dankbarkeit. Psalm 136, Psalm 30. Ich lese jetzt aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Wenn wir Gott für alles danken, dann auf jeden Fall für die Sündenvergebung, dafür, dass wir errettet sind. Wir lesen dann in dem nächsten Vers, der dein Leben vom Verderben erlöst. Wir wären dahin, wir hätten nur die Hölle zu erwarten, aber Gott hat uns erlöst vom Verderben. Wer an Jesus Christus glaubt, geht nicht ins Verderben. Und dann danken wir auch für das, wozu wir errettet sind. Ich greife jetzt zurück auf den vorigen Vers, wo es hieß, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Dass man Gott dankbar ist für seine Heilung. Ich war in dem falschen Vers. Ich wollte sagen, das reimt sich nicht mit wozu. Lesen wir in Vers 4 weiter. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott hat uns errettet, damit er seine Gnade weiterhin auf uns ausgieße. Seine Gnade und Barmherzigkeit. Wie hieß es am Ende von Psalm 23? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Gott gebraucht den Rest unseres Lebens, um auf uns, auf unser Leben Güte und Gnade auszugießen. Er hat uns dazu berufen, damit er uns zum Vorbild machen kann oder zum Paradebeispiel von seiner Güte und Gnade. Wir danken ihm für seine Vergebung, für seine Errettung, für seine Gnade und Barmherzigkeit und dann das, was ich auch vorhin erwähnt habe aus Vers 3 in der zweiten Hälfte, für seine Gunst in Bezug auf die Gesundheit. Ich würde sagen, für das Gute, das passiert, egal wie klein. Nun, ich habe letzte Woche erwähnt, dass ich eine Botschaft von Spurgeon gehört habe, vorgelesen von einem mit südlichem Akzent, also auf keinen Fall ein Engländer. Der war ein Amerikaner. Das war ein bisschen lustig, die Predigten von Spurgeon. Der Engländer war von einem Amerikaner zu hören. Aber dabei hieß es, also sagte Spurgeon, wir sollten kein Leibbrot über die Türschwelle tragen, ohne Gott dankbar zu sein. Wir sollen kein Kohlenbrocken fürs Feuer, ins Feuer hineintun, ohne Gott dafür dankbar zu sein. Wir sollten ihm für unsere Kleider danken, für unser Bett, wenn wir uns hinlegen, für jeden Atemzug. Nun, wir werden ganz bestimmt nicht daran denken, Gott für das alles zu danken, aber immer wieder sollten wir, ich will ja nicht zu albern oder zu gemein sein, aber bei den vielen Menschen, wenn sie krank sind oder älter, haben Probleme mit ihrer Gesundheit, die unangenehm sind. Und junge Menschen, wenn alle diese Funktionen des Leibes funktionieren, kannst du Gott danken, dass es so ist. Gehst du auf die Toilette, dankst du Gott, dass das alles funktioniert? Und wenn es nicht funktionieren würde, müsste man dann Gott danken und sagen, danke, dass es früher funktioniert hat. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein von der Kanzel zu sagen, aber haben wir Gott dafür gedankt? Haben wir Gott gedankt, dass wir verdauen können? Wenn ein Mensch Probleme hat mit der Verdauung, wird man dankbar sein, dass es irgendetwas gibt, was er verdauen kann. Es gibt Dinge, die ich abends nicht esse. Ich esse Kuchen abends nicht. Sonst habe ich Magensäure. Also habe ich diese Unverstimmtheit. Das genieße ich zu anderen Zeiten am Tag. Dann kann ich Gott dankbar sein für Kuchen. Aber ich bin dankbar, dass es anderes gibt, was ich abends essen kann. Ohne dass ich dann stundenlang Probleme habe mit meinem Magen. Wir wollen Gott dankbar sein für alles. Ja, für das Übel, das nicht passiert ist. Als ich nach Deutschland umgezogen bin, waren wir zuerst in Tübingen und dann habe ich von den Kindern gehört, danke Jesus oder danke Gott, dass nichts passiert ist. Das war mir so komisch. Danke Gott, dass nichts passiert ist. Ich habe gedacht, ja, wenn nichts passiert ist, wofür dankt man dann? Aber sie haben gemeint, nichts Schlimmes. Sie haben nur das Wort Schlimmes weggelassen. Danke, dass nichts passiert ist. Sie waren dankbar, dass sie in die Gemeinde gefahren waren, ohne dass es einen Unfall gegeben hat. Und manchmal denkt man, und da war eine Familie, die mit ihrem Wagen ausgerutscht ist und sie kippten um und sie landeten dann in die Grube und die war voll Wasser. Aber es war nicht so viel Wasser, sie konnten immer noch Kopf über Wasser halten, bis sie da herausgeholt wurden. Und dann haben sie gesagt, danke Gott, dass nichts passiert ist, obwohl etwas passiert war. Und wir sollten Gott fürs Übel, das nicht passiert ist, danken. Nicht nur ein verletzungsfreier Unfall, auch dafür, dass es keinen Unfall gegeben hat. Insofern hatten die Kinder damals recht, dass nichts passiert war. Und sie waren auch dafür dankbar. Ich möchte behaupten, du bist aus Gottes Sicht jetzt in der bestmöglichen Lage, die es zu dieser Zeit gibt. Wenn Gott es für besser halten würde, dass du in einer anderen Lage wärst, würdest du in der Lage sein. Und deshalb kannst du Gott danken, egal in welcher Lage du momentan bist. Danke ihm, dankt ihm für die Lage, in der du dich jetzt befindest. Seid dankbar zu allen Zeiten und für alles. Nun, das sind Dinge, die offensichtlich sind. Wir wollen ein bisschen weitergehen und auch danken für das, was verschleiert und verkleidet ist, was vielleicht nicht so auf der Hand liegt. Spurgeon sagte, die Schwarzen, für die Liebesweise, die in schwarzen Umschlägen ankommen. In Deutschland schickt man keine schwarzen Umschläge, aber es gibt manchmal einen Umschlag mit einem schwarzen Rand, wovor man auch Grauen hat. Für die Liebesbeweise, also für das, was Gott in Liebe gibt, seine Liebesbeweise, die aber in schwarzen Umschlägen ankommen. Für das, was schmerzt, für das, was dunkel ist, für das, was einen beunruhigt und auch irritiert. Psalm 37, für die bösen Menschen und dass es ihnen gelingt. Also das ist schwer. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, Psalm 37. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Ist man dankbar, dass sie verdorren werden? Man würde viel lieber, dass sie sich von ihrem bösen Weg umkehren würden, damit sie nicht verdorren müssten. Aber es wird nicht alles bei dem jetzigen Zustand bleiben. Und sie werden schnell verdorren. Sie gedeihen jetzt, sie scheinen die Oberhand zu haben. Aber es wird nicht immer der Fall sein. Sie werden verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Oh, ich liebe dieses Lied von Mendelssohn, wo es heißt, befiehl du deinen Weg, also dem Herrn deinen Weg und traue auf ihn. Das habe ich vor ein paar Tagen auch mehrmals hintereinander gehört. Meine Frau hat mir gesagt, Bradley, es ist nicht einmal 7 Uhr. Man hört das, wenn du das auf dem WC dann hörst, also auf der Dusche oder in der Dusche. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Auch diese Worte wurden von Mendelssohn Bartholdy betont. Halt still dem Herrn und warte auf ihn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht, so in etwa. Ich würde euch sehr empfehlen, dass ihr auch solche Lieder lernt. Macht euch vertraut mit den Vertonungen in der klassischen Musik von Bibelversen. Haydns Schöpfung, Händels Messias, Mendelssohns Elias und Bachs Oratorien alle. Denn die werden das Wort Gottes auf so einer Weise in euer Herz hineintragen. Und Jahre später, Jahrzehnten später, werdet ihr diese auf dem Herzen und auf den Lippen haben. Und das werden auch eure Kinder. Ich lese ein bisschen weiter noch. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Ja, mehrmals in Psalm 107 heißt es, dass sie dem Herrn danken sollen. Und in diesem Psalm gibt es immer wieder schlechte Umstände. Und manche dieser Umstände sind sogar auf den Ungehorsam dessen zurückzuführen. Sie vergaßen den Herrn und so weiter. Und Gott schickte schwere Schicksale. Und dann schrien sie zum Herrn, sie sollen danken. Und wir können auch danken, danke Gott, dass du schlechte Umstände geschickt hast. Danke, obwohl ich gesündigt habe, dass du mich nicht in Ruhe gelassen hast, sondern, ja, du mischtest dich in mein Leben ein. An mindestens 3 Stellen in Psalm 119 heißt es, es ist gut, dass ich vergesse das Wort, Moment, gedemütigt könnte man vielleicht sagen, wurde. Ich hoffe, dass ich diese Stelle finde. Ich will sagen 67. Ich hoffe, dass ich recht habe. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Ich befolgte dein Wort nicht, aber du hast mich gedemütigt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Und dann später sagt er, es ist gut, dass ich gedemütigt wurde. Wir wollen ja umdenken. Unsere Augen sind gegenüber den Vorteilen für uns, wie verklebt. Wir haben natürlich nicht die Augen, um die geistliche Welt zu sehen. Die bleibt für uns unsichtbar. Aber der Herr macht sie uns offensichtlich. In Jakobus 1, in den Versen 2 bis 4, heißt es, dass wir uns freuen sollen über unsere Anfechtungen. Meine Brüder und Schwester, aber meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens, euer Glaube wird bewährt, wird geprüft. Achtet es für eine laute Freude, da die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen oder vollendet und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es uns auch nicht an Anfechtungen mangelt, wird es uns nicht an diesen Gnaden mangeln. In 2. König, in Kapitel 6, eine meiner Lieblingsstellen, gibt es eine lange Geschichte, und Elias schickte seinen Diener aus dem Zelt heraus, und er sah, dass der Prophet und er und diese Männer umzingelt waren von dem Feind. Und der Prophet sagte, die mit uns sind mehr als die mit ihnen. Und das sah aber nicht danach aus. Und dann betete der Prophet, Herr, öffne seine Augen. Und dann sah er, dass das ganze Tal und die Berge voller Engel waren, feurige Wagen. Und dann wusste er, okay, Gott ist mit uns, mit seinen Heeren. Und das ist ja nur ein kurzer Einblick in diese Geschichte. Haben wir Augen dafür, was Gott hinter den Kulissen macht? Augen des Glaubens. Übrigens in Hebräer 11 wird man erkennen, dass der Glaube glaubt, wenn es nicht sieht, wenn er nicht sieht. Du kannst dieses ganze Kapitel lesen und erkennen, wie viel gab es, was die Menschen nicht mit diesen Augen erkennen konnten. Und doch glaubten sie. Und wenn das, was deine Augen sehen, sich nicht mit dem, was Gott sagt, übereinstimmt, hab doch zu ihm Vertrauen. Wir brauchen Augen des Herzens, die würden dann mit Gottes Sicht, mit seiner Sichtweise übereinstimmen. Paulus sagte, und ich gehe zu 2. Korinther 12 zurück, als er von dem Dorn, von dem Stachel im Fleisch gesprochen hat, sagte er, am liebsten will ich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Am liebsten viel mehr. Wir würden viel lieber, viel eher unsere Gesundheit rühmen, unsere Stärken. Paulus sagte quasi, es ist gut, dass ich unter diesem Stachel zu leiden habe, damit ich mich nicht überhebe. Und deshalb, weil die Wirkung gut war, weil die Wirkung eine positive war, will ich mich am liebsten viel eher meiner Schwachheiten, meiner Krankheiten, könnte man auch verstehen, rühmen. Nun, als Eli das gesagt hat, was wir hier auf der Leinwand haben, war sein Leben wirklich nicht geistlich auf der Höhe. Er hörte von dem Gericht über seine Söhne. Samuel hat ihm gesagt, der Herr wird deine Söhne, deine Familie richten. Und das endgültige Gericht, wenn ich mich nicht irre, war dann damals, als die Priester Nobs geschlachtet wurden. Aber auf jeden Fall sagte Eli, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Das hat er gesagt in Bezug auf das Gericht über seine Familie. Er hatte auch recht. Der Herr würde tun, was ihm gefiel. Wie viel mehr denn sollten wir nicht Gott danken für das, was ihm gefällt, wenn es auch nicht so unangenehm ist? In der Kirchengeschichte erzählt Augustinus, dass die Christen nicht aus ihren Versammlungen gegangen sind, ohne zu sagen Deo gratias. Gott sei Dank. Nicht Gott sei Dank, dass wir jetzt endlich aus dem Gottesdienst rauskommen, sondern Gott sei für alles Dank, was er tut. Und das waren zu Zeiten, wo die Gemeinde sehr geplagt war von falschen Lehren. Augustinus musste gerade stehen für die reine Lehre. Es waren Zeiten der Verfolgung. Dennoch sagten die Geschwister, dem Herrn sei der Dank. Und wir wollen auch ihrem Beispiel, ihrem Vorbild folgen. Nun, ein besonders schwieriger Fall finden wir in 1. Timotheus. Das ist auch Kapitel 2. Bruder Thomas hat das heute auch vorgelesen, aber nicht diesen Vers. Oder vielleicht doch. Aber 1. Timotheus 2, er sprach von dem Mittler zwischen Gott und den Menschen, glaube ich. Aber hier heißt es, ich ermahne nun, Vers 1, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für, dasselbe Wort wie in Epheser 5,20, für alle Menschen. Ganz bestimmt nicht für alle Menschen. Ja, dann fährt er fort in Vers 2, für Könige. Oh, nein, das meinte ich doch. Ganz bestimmt nicht für die Könige. Die machen uns das Leben schwer. Die setzen Gesetze durch, die nicht in deinem Sinne sind. Sicherlich hast du doch für Könige. Und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also nicht nur Fürbitte oder Gebete und Bitten, sondern Danksagungen für alle Menschen. Der Herr sagt, wir sollten auch diese richtige Gesinnung haben, nicht nur den Milden und Guten gegenüber, sondern auch den Verkehrten. Und dann ist es natürlich schwierig. Also, wofür sollte der Christ Dank sagen für alles? Für wirklich alles? Kannst du an Dinge denken, wofür du nicht dankbar sein könntest? Manche können auf jeden Fall an Dinge denken. Sünde habe ich schon erwähnt. Für den Teufel, für Irrlehren und Irrlehrer, also für Irrlehrer. Für die moralische Finsternis. Ich habe nicht das Zitat momentan, aber in der Botschaft, die ich gehört habe, sagte Spurgeon, es mag uns jetzt schwer fallen, für alles zu danken. Aber er sagte, wenn wir im Himmel sind, werden wir alle Zeit für alles danken. Er sagte, wir werden für die ewige Strafe danken. Wir werden für die Erwählung danken. Er hat ein paar Dinge genannt, mit denen wir uns jetzt schwer tun, vielleicht. Aber er sagte, wenn wir bei Gott sind, wird es alles Sinn machen und wir werden ihm danken. Er sagte, für den Sündenfall. Wisst ihr was? Gott kann die Sünde verhindern. Ich denke an Abimelech im Alten Testament. Abraham ging hin mit Sarah und er sagte, ey, wir geben dich als meine Schwester heraus. Und Abimelech hat diese Frau gesehen und hat gedacht, die ist schön, die möchte ich haben. Und er hat sie zu sich genommen, aber Gott hat verhindert, dass der König bei ihr war. Weiß nicht, was es für Ablenkung gegeben hat, aber offensichtlich ganz starke. Und dann, als es sich herausgestellt, das ist doch die Ehefrau von einem anderen Mann, hat er gesagt, wir hätten schwer gesündigt, wir hätten schwer sündigen können. Gott sagte, ja, ich weiß, dass du das in Aufrichtigkeit deines Herzens gemacht hast. Deshalb habe ich dich daran verhindert. Ist es nicht schön, wenn dein Herz nicht sündigen will, kann der Herr, will der Herr, denke ich, dich davon abhalten. Er ist dazu imstande. Verhindert er uns daran, immer zu sündigen? Nein. Es gibt andere Situationen, wo der Herr durchaus zugelassen hat, dass ein Mensch in eine Situation hineinkam, wo er gesündigt hat. Nun, Jakobus sagt, er wird nicht von der Sünde geprüft oder versucht. Und er selbst versucht keinen. Aber er erlaubt es, dass der Teufel das macht. Es gibt zwei Stellen. Bei dem einen heißt es, dass Gott den David gereizt hat, Israel zu zählen. Und in der anderen Stelle handelt es um dieselbe Situation und dort heißt es, dass Satan es gemacht hat. Warum erlaubt er das? Manchmal denke ich, weil er weiß, dass unser Herz danach ist. Wenn er wüsste, wir wollten es nicht, denke ich, würde er das auch verhindern. Wenn er aber weiß, dass wir es eigentlich wollen, dann erlaubt er das manchmal, damit wir erkennen, hoppla, unser Herz ist noch nicht am richtigen Fleck. Und er macht es uns auch klar. Ich habe heute mir ein paar Gedanken gemacht dazu. Ich weiß, wir lassen es dabei gut sein. Aber wenn ich zurückschaue auf mein Leben und erkenne, was ich dann Sündhaftes gemacht habe, muss ich aber Gott, ich würde nicht unbedingt sagen, Herr, danke, dass ich gesündigt habe. Andererseits, fast ja, ich würde es so formulieren. Danke Gott für das, was du bewirkt hast und was du bewirkst, auch durch meine Sünde. Ich werde verallgemeinern, denn es wäre nicht erbaulich, in die Details zu gehen. Aber ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und in unserer Gemeinde war ich manchmal das Vorbild für andere. Also die Muttis wurden sagen, sie haben gesagt, folg ihm, also sei wie er. Das, obwohl, ich meine, ich liebte den Herrn. Aber dann habe ich gedacht, ja, ich bin ein guter Teenager. Und ich wollte natürlich ein Vorbild der Gläubigen sein im Wort und Wandel und so weiter. Diesen Vers hatte ich auch auswendig gelernt. Und dennoch habe ich eine zu hohe Einschätzung von mir selbst gehabt. Der Herr hat mir ein paar Mal auf die Nase fallen lassen, um mir zu zeigen, also ich nehme an, doch, er hat nicht verhindert. Und dadurch konnte ich auch sehen, dass meine Füße auch aus Ton sind. Also, dass ich auch nur Staub bin und ein Sünder. Und musste dann Gott natürlich um Vergebung und um Reinigung bitten und musste mich auf seine Gnade verlassen, anstatt auf meine Beschlossenheit. Wisst ihr, Gott hätte eine Welt schaffen können, wo die Sünde unmöglich war. Hätte er machen können. Er hätte Wesen schaffen können, die keinen Willen hatten, die sich nicht gegen ihn entscheiden konnten. Er hätte ein Universum schaffen können, wo es keinen späteren Teufel geben würde. Er hat das aber nicht gemacht. Gewissermaßen könnte man sagen, dass Gott die Verantwortung fürs Böse in der Welt trägt. Was ich aber sagen will, ist, ich denke, dass Gott wusste, dass das Universum, wie es jetzt ist, die Schöpfung, wie er sie geschaffen hat, der bestmögliche Weg war, damit er am meisten geehrt und verherrlicht wird. Das können wir jetzt nicht verstehen. Aber in der Ewigkeit werden wir ihm die Ehre geben, für die Art, wie er geschaffen hat, für das, was geschehen ist, selbst für den Sündenfall, für den Fall des Teufels. Wir werden ähnlich wie Josef sagen, ihr meint es für Böses, aber Gott meint es zum Guten. Wir werden dann ähnlich wie Petrus am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 sagen, Gott hat das alles verordnet. Also was ist das Schlimmste, was je geschehen ist? Dass die Menschen den Sohn Gottes getötet haben. Und doch können wir unendlich dankbar sein dafür. Ich möchte nicht, dass irgendein Kind oder ein Erwachsener dann sündigt und sagt, Gott, danke, dass ich gesündigt habe. Das ist Leichtfertigkeit, das ist nicht die Bußfertigkeit. Aber schon im Nachhinein, und ich hoffe nicht lange danach, wird man erkennen, okay, Gott, du hast auch dadurch, obwohl es besser gewesen wäre, wenn ich dir gehorcht hätte, doch hast du Gutes dadurch bewirkt. Ich danke dafür, dass du dies auch zum Guten hinwendest. So gesehen kann man sagen, Gott ist imstande, durch meine Sünde mich Christus ähnlicher zu machen. Alle Dinge dienen zum Besten derer, die Gott lieben. Und wenn ich erkenne, dass ich nicht Christus gemäß gehandelt habe, dann gebraucht Gott auch das, damit ich erkenne. Und ich denke, wir können beten, Herr, bringe bitte zum Vorschein, was wir nicht richtig machen, damit wir es lassen. Und damit wir die Reinigung dafür auch abholen. Nun, wenn ich etwas gesagt habe, was nicht im Einklang steht mit dem Wort Gottes, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Aber ich denke, Brüder und Schwestern, dass oft unser Problem nicht das ist, dass wir zu dankbar sind, sondern dass wir nicht dankbar genug sind. Es kann sein, dass ich euch dazu ermutigt habe, dankbarer zu sein, als Gott es will. Okay, dann dankt ihm für alles, wozu ihr Frieden habt. Aber seid auf jeden Fall dankbar. Seid für mehr dankbar, als ihr es gewesen seid. Ich denke, das will Gott. Nicht nur in allem. 1. Thessalonicher 5,18, glaube ich. Sondern auch für alles. Epheser 5, Vers 20. Spurgeon hat gesagt, natürlich wird man Leute nicht übervorteilen und dann Gott danken für den Erlös. Danke Gott, dass ich die Leute übervorteilen konnte, damit ich Geld bekomme. Danke für das Geld, das du mir gegeben hast. Das ist verkehrt. Das grenzt an der Schmähung. Okay. Herr, hilf uns bitte. Danke für diesen Vers und lehre uns durch dein Wort und durch den Heiligen Geist und durch die Vernunft. Hilf uns, dass wir dir Dank geben für alles, was gemeint ist. Und danke, Herr. Ich denke, im Nachhinein werden wir dir für eine Menge danken, wofür wir jetzt vielleicht noch nicht so dankbar sind. Wir preisen dich und danken dir im Namen Jesu. Amen.